Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Leitner. Ein Gedicht ist für Sie?
Poesie.
Na, das ist eine klare Antwort, aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachfragen.
Oder reine Poesie.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Martin Wagner im Gespräch mit
Anton Leitner lädt zum Gipfeltreffen der Poesie.
Jetzt haben wir es gleich. Gedichte, Poesie und dann auch gleich noch ein Gipfeltreffen der Poesie, zu dem Sie einladen. Das findet nächste Woche in München statt. Was ist denn ein Gipfeltreffen der Poesie? Treffen Sie sich auf der Zugspitze?
Wir treffen uns nicht auf der Zugspitze, sondern im Münchner Literaturhaus. Wir treiben es auf den Gipfel, könnte man vielleicht sagen, indem wir 60 Lyrikerinnen und Lyriker auftreten lassen aus dem ganzen deutschen Sprachraum. Alles Autorinnen und Autoren unserer Zeitschrift Das Gedicht.
Sie haben gesagt, Gedicht ist für Sie Poesie. Jetzt müssen wir mal ein bisschen reden. Gedicht für einen normalen Menschen, Entschuldigung, das ist jetzt doof, weil Sie sind ja auch normal, so, mindestens so normal wie ich, aber für jemanden, der durch die Schule gegangen ist, ist Gedicht etwas, was man auswendig lernen muss und was man, wenn es schief geht, in schlechter Erinnerung hat. Wie fing das bei Ihnen mit dem Thema Gedicht an?
Es fing eigentlich auch mit schlechten Erinnerungen an. Ich habe ein Gedicht als Strafaufgabe aufgebrummt bekommen zum Auswendiglernen. Es war von Annette Droste-Hülshoff, ein sehr langer Text, eine Ballade. Und ich erinnere mich heute noch mit Schrecken daran. Ich war am Anfang ein sehr frecher Schüler, bin wahrscheinlich hyperaktiv gewesen, würde man heute sagen. Habe auch viele Verweise kassiert und bin dann von meinem Vater ans humanistische Gymnasium zur Besserung gesteckt worden nach München. Und ausgerechnet an dieser Besserungsanstalt, dem Wittelsbacher Gymnasium, habe ich Kontakt mit antiken Gedichten bekommen, mit antiker Liebeslyrik und habe gemerkt, Mensch, da ist Musik drin in Gedichten.
Also die erste schlechte Erinnerung, das Strafgedicht, hat Sie nicht davon abgehalten, sich später dann schon als Schüler,
vielleicht als 15-, 16-Jähriger, habe ich begonnen, mich für Gedichte zu interessieren. Allerdings muss ich sagen, war ich vorher wirklich eher an Streichen interessiert oder habe vielleicht noch mit 10, 11 noch Karl May gelesen. Also ich hätte eigentlich nicht vorhergesehen, wohin mein Leben gehen wird. Dass meine Gedichte mein Leben bestimmen würden, hätte ich mir zumindest in der 5., 6. oder 7. Klasse als Schüler nicht vorstellen können.
Das ist so ein bisschen ein Gegensatz. Der eine Junge, den Sie gerade geschildert haben, macht Streiche, kriegt Verweise, war offensichtlich nicht gerade ein Musterschüler. Dann der andere, und das sind immer noch Sie, der ist plötzlich mit 16 an Gedichten interessiert. Da würde man sagen, der ist doch ein bisschen, ja, vielleicht sitzt der still in der Ecke und liest Gedichte, hat sein Leben völlig geändert. Hat sich dann auch Ihr Leben tatsächlich geändert? Sind Sie dann ruhiger geworden? Oder haben Sie weiterhin freche Dinge gemacht und daneben die Gedichte
gelesen? Dazu sagen, ich bin ja auch nicht sehr groß von Körpergestalt her. Ich habe eher den Eindruck, ich werde noch kleiner. Ich glaube, irgendwann war ich mal bei 1,70 Meter. Inzwischen bin ich bei 1,68 Meter bei Messungen beim Arzt angelangt. Ich hoffe, das geht nicht nur weiter ins Hosentaschenformat. Aber das heißt, als kleiner, zärtlicher Schüler, der ich damals war,
wird man natürlich... Und Sie haben eine Krankheit, das glaube ich, ich habe
eine Krankheit von Geburt an, eine Lymphdrüsenerkrankung. Meine ganze linke Körperseite ist dicker als die rechte. Das Lymphsystem auf der linken Körperseite funktioniert nicht richtig. Ich habe immer wieder große Probleme gehabt im Laufe meines Lebens, war in der 4. Klasse Grundschule schon mal auf Leben und Tod dagelegen. Also das ist schon eine schwerere Erkrankung und vermutlich habe ich, weil ich klein bin und weil ich auch diese Behinderung ohne Zweifel habe, auch Probleme mit Mitschülern gehabt. Ich habe mich wahrscheinlich als wilder Hund gerieren müssen, um ernst genommen zu werden, denn sonst wäre ich der Drüsenspasti gewesen, wie es mich manchmal genannt haben. Und als wilder Schüler natürlich war ich voll integriert. Allerdings ist die Integration dann eben zu weit getrieben worden, aus Sicht meiner Eltern zu Recht auch. Und die haben dann eben reagiert und mich in die, in Anführungsstrichen, Besserungsanstalt geschickt.
Wo waren Sie vorher an der Schule?
Ich war vorher am Gymnasium Starnberg. Das war eine gemischte Schule mit Mädchen, mit Buben. Habe ich eigentlich auch sehr genossen, diese Koedukation sozusagen. Ja. Und das Wittelsbacher Gymnasium war zu meiner Zeit noch eine reine Bubenanstalt, eine reine Männeranstalt. Und da war natürlich ein rauer Ton. Ich bin mir ein bisschen so vorgekommen als jemand, der vom Club Mediterranee in ein Straflager kommt. Ja.
Aber wir waren ja bei dem Punkt, Sie waren dann ein bisschen isoliert, haben sich versucht zu etablieren durch Frechheit offensichtlich.
In Starnberg auf alle Fälle, ja.
Und am Wittelsbacher Gymnasium in München haben Sie sich dann mit Gedichten profiliert.
da habe ich dann tatsächlich begonnen, mich eher mit Intellekt zu profilieren. Das muss man sagen, es war ja eine
Schule. Die Eltern haben gesagt, Ziel erreicht, oder?
Irgendwann haben sie es dann gesagt, wobei das Ziel meiner Eltern wäre ja sicherlich gewesen, mich in eine juristische Beamtenlaufbahn zu bringen, und diesen Gefallen habe ich ihnen letztendlich nicht tun können. Insofern waren sie auch mit Schuld daran, dass mich ins Wittelsbacher Gymnasium getan haben. Da hat sich ja irgendwie mein Leben zur Poesie hingewandt. Also so, wenn sie das vielleicht gewusst hätten, die Eltern, hätten sie mich eher in Starnberg gelassen und dann wäre vielleicht aus mir ein Betriebswirt geworden. Ich weiß es nicht, oder auch gar nichts.
Aber wie ging das dann weiter? Also Sie haben das Abitur gemacht?
Ich habe bereits im Prinzip als Schüler am Wittelsbacher Gymnasium angefangen, Gedichte zu veröffentlichen, im Selbstverlag, also so, und der Leistungskurs Kunst hat die illustriert, und das Wittelsbacher Gymnasium war eine strenge Schule. Ich durfte also nicht in der Schule selber meine Gedichte verbreiten, da hatten einige erotischen Inhalt schon, waren allerdings sehr schwülstig aus meiner heutigen Betrachtung.
Fallen Ihnen Ihre ersten Gedichte?
Es gibt manche, die durchgehalten haben über die ganzen Jahre, und es gibt andere, die sind einfach wahrscheinlich notwendige Fingerübungen gewesen. Aber auf alle Fälle habe ich dann vor der Schule diese Gedichte verteilt, vor dem Wittelsbacher Gymnasium, weil ich es ihnen nicht durfte. Es war eine Eigenpublikation und benachbart war eine Berufsschule. Da gab es auch Mädchen und die kamen durchaus rüber als Kundinnen meiner allerersten poetischen Ergüsse oder Werke. Und da gab es nette Gespräche und auch Flirts. Und da habe ich sicherlich dann auch gemerkt, Mensch, die Nachteile, die ich vielleicht in körperlicher Hinsicht habe, die auszugleichen, helfen mir durchaus Gedichte.
Das heißt, Sie wurden nicht zum Außenseiter, weil man könnte jetzt auf der anderen Seite auch vermuten, naja, also wenn sich jemand mit 16, 17 für Gedichte interessiert, das ist ja auch ein komischer Kerl. Die anderen spielen Fußball und der liest Gedichte, ja, schreibt sogar Gedichte.
Ich war nie sonderlich sportlich, wobei man sagen muss, vielleicht wäre ich sogar sportlich gewesen, aber das Problem im Sport ist einfach, wenn die ganze Körperhälfte dicker ist, dann wird man wieder ausgelacht und man ist vielleicht nicht ganz so, kommt man über einen Turnbarren rüber. Deswegen war ich dann befreit, weil ich sonst nur schlechte Noten bekommen hätte im Sport und gefrustet worden wäre, aber eigentlich würde ich mich gerne bewegen, das war schade. Aber ich war im Wittelsbacher dann kein Außenseiter mehr, im Gegenteil. Ich hatte Kontakte ja zu Mädchen noch zu meiner Starnberger Zeit. Das heißt, ich habe Schulpartys mitveranstaltet, wo ich die Mädchen aus Starnberg noch eingeladen habe, die ich gekannt habe. Und die Mädchen wiederum konnte ich sozusagen beeindrucken durch meine Gedichte. Also so von daher, ich habe es dann sogar irgendwann zum Klassen- und später auch noch zum Kollegstufensprecher geschafft am Wittelsbacher Gymnasium. Das hätte ich mir natürlich in Starnberg nie träumen lassen, dass ich das mal in der Schulhierarchie so weit bringe.
Und nach dem Abitur stand fest, ich werde Dichter. Geht doch nicht. Gibt es ja nicht als Brotberuf. Haben Sie dann Germanistik studiert? Das wäre vielleicht naheliegend.
Ich hätte eigentlich Germanistik studieren wollen oder vielleicht sogar Altphilologie wie mein Vater. Aber das Problem war, ich wollte nicht das Gleiche machen wie mein Vater. Mein Vater hat ja in seinem Beruf einiges erreicht. Er hat eine eigene Schule gegründet. Und wenn ich jetzt Lehrer geworden wäre, beispielsweise für Deutsch, Latein und vielleicht auch Griechisch, dann hätten alle gesagt, das ist der Sohn vom Leitner und ich bin ja das einzige Kind meiner Eltern. Ich wollte eigentlich schon eigene Wege gehen. Und dann hat mein Vater gesagt, also wenn du nicht Altphilologe werden willst und auch nicht Germanist, denn da könnte dir vielleicht auch die Lust an der Sprache ausgetrieben werden, dann mach was Solides, mach Jura. Ich hatte ja am Wittelsbacher Gymnasium auch ein relativ gutes Abitur abgelegt, erstaunlicherweise. Also ich war vom schlechten Schüler zum besseren Schüler oder zum guten geworden. Und dann habe ich mit Jura angefangen, nach dem Motto, das ist eine gute Grundlage fürs weitere Leben. Dann weißt du, was euch schiefgehen kann im Leben. Und ich habe das auch genossen, dieses Studium, weil ich viel Freiraum hatte dabei. Ich konnte viel dichten als Jurastudent.
Und warum Sie dann am Schluss doch kein Jurist oder Rechtsanwalt geworden sind, das besprechen wir gleich. Denn das Dichten und das Gedicht und Gedichte, das ist nun mal Ihr Lebensinhalt, ich habe es schon gesagt. Das werden wir gleich klären, aber zuvor hören wir Kevin Mahogany mit I Don't Mean a Thing. Heute ist Anton G. Leitner unser Gast in 1:1 der Talk in Bayern 2, Herausgeber der Zeitschrift Das Gedicht, die es seit nunmehr 20 Jahren gibt, und ich halte in der Hand das Beste aus 20 Jahren und für die nächsten 20 Jahre. Soll das heißen, Herr Leitner, es wird nicht mehr besser?
Gibt's ja nicht. Also dicker kann es kaum mehr werden und stimmt, mehr Dichter kann man auch nicht mehr gemeinsam auftreten lassen. Schwierig ist es so. Ich will nicht sagen, dass wir die Besten sind. Die Themenidee hatte mein Mitherausgeber Matthias Politiki. Ich bin inzwischen, hätte vielleicht sogar wäre ein Schritt kleiner vom Gas gegangen und hätte es ein bisschen bescheidener genannt, aber er hat schon recht. Ich glaube, es ist eine gute Auswahl, die wir beide getroffen haben, und er wollte, dass das auch so heißt, das Beste aus 20 Jahren und für die nächsten 20 Jahre. Also mehr, glaube ich, kann ich nicht mehr machen als das, was ich schon getan habe. Aber ich hoffe,
das halten zu können.
Ich mache weiter und ich hoffe...
Aber wir wollten nochmal an den Anfang zurück, ja. Herr Leitner, weil Sie haben dann also tatsächlich nach der Schule Jura studiert, sind aber kein Jurist geworden. Wie haben Sie denn sozusagen den Absprung geschafft zu dem, was Sie wahrscheinlich eh schon vorhatten?
Ich habe nach der Schule Jura studiert und habe als Student die Initiative Junge Autoren gegründet, mit Friedrich Arni, mit Helmut Krauser, vielen anderen. Also habe mich dann ganz intensiv ausgetauscht mit jungen Schriftstellerkollegen und auch alten, erfahrenen Kollegen. Also damals gab es ja keine große Anwesenheitspflicht im rechtswissenschaftlichen Bereich. Das heißt, man hatte auch viel Freiheiten. Die habe ich genützt und habe dann irgendwann begonnen, für den Goldmann Verlag Sammelbände mit Gedichten zu machen und habe dann zwar auf Druck meiner Eltern mein Studium fertig gemacht und auch abgeschlossen, aber hatte innerlich eigentlich schon vor, der Juristerei eines Tages Ade zu sagen und habe dann auch noch mein Referendariat gemacht, mein juristisches, aber habe, als ich meine Frau kennengelernt hatte in dieser Zeit dann auch, die hat mich unterstützt, dann wirklich meinem inneren Wunsch, mich ganz der Vermittlung von Lyrik hinzugeben.
Aber sozusagen, das ist beides. Auf der einen Seite selber Gedichte schreiben, auf der anderen Seite eben auch die Vermittlung.
Genau. Das war sozusagen ich habe immer Ziel. In meinem Leben, seitdem ich, also vielleicht mit ab 16 einerseits Gedichte geschrieben, habe aber auf der anderen Seite mich immer mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht. Wir haben uns gegenseitig kritisiert. Ich weiß noch, die allererste Lesung in meinem Leben habe ich mit Helmut Krauser gemacht. Er ist jünger wie ich. Ich glaube, ich war vielleicht 17, er war 13 oder 14. Er hat unglaublich jung das Schreiben angefangen, hat damals schon gesagt, ich werde ein großer Schriftsteller werden. In einem Mädchenzimmer und bei Weihrauch und Kerzen in Wessling, das weiß ich noch genau. Und die Augen, wie gesagt, des Mädchens haben geleuchtet, wie wir beide unsere schwülstigen Liebesgedichte vorgetragen haben. Und wir sind uns wahnsinnig groß natürlich vorgekommen, weil wir hatten viel sportlichere, er ist, glaube ich, auch kein großer Sportler vor dem Herrn, viel sportlichere Schulkameraden. Aber die
wurden von den Mädels angehimmelt.
Genau, die hätten es nicht zu dem schönsten Mädchen auf dem Teppichboden geschafft mit Weihräucherkerzen, ja.
Und da war dann nach dem Studium, also wenn Sie es fertig hatten, sagten Sie, jetzt will ich diese Zeitschrift herausgeben oder wie?
Nach
was war so
Studium,
die Idee?
Nach dem Studium
Ihre Frau gesagt, ich, machen Sie
nach dem Studium habe ich eigentlich erstmal den, oder ich sage, während des Studiums hatte ich ja schon den Kontakt mit anderen Autoren gesucht und nach dem Studium habe ich einfach gewusst oder nach meinem juristischen Referendariat habe ich einfach gewusst, für mich persönlich ist es nichts lebenslänglich als Jurist zu arbeiten. Das ist sicherlich für andere etwas, das heißt überhaupt nicht, dass ich diesen Beruf schlecht machen will, aber ich glaube, es gibt nur wenig gute Vermittler von Gedichten und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte ein guter Vermittler von Gedichten sein, weil ich einfach so brenne für Gedichte und habe mir gedacht, du musst darauf setzen, was du eigentlich wirklich kannst. Es mag viele gute Juristen geben, aber wahrscheinlich nur wenige, die Gedichte auch vermitteln können. Und meine Frau hat mich eben bestärkt, diesen Weg zu gehen, am Anfang noch gegen den Widerstand meiner Eltern. Und
war da auch so ein bisschen im Hintergrund der Gedanke, kann man davon eigentlich leben? Das wäre ja so der erste Gedanke, denn Dichter ist nicht der klassische Brotberuf.
Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass viele Eltern so reagieren wie meine Eltern am Anfang, dass die natürlich Angst haben, Kind könnte ihnen lebenslänglich auf der Tasche liegen. Und es ist ja auch so reich, das war mir auch klar, würde ich mit Lyrik nie werden. Aber mein Ziel war, zumindest auf eine gute, solide schwarze Null zu kommen mit einem kleinen Verlag. Ich habe mir gedacht, du machst dein eigenes Ding. Du hast zwar schon für andere Verlage Bücher gemacht, aber im eigenen Verlag hast du eigentlich alle Freiheiten. Da kannst du wirklich die Gedichte drucken und verlegen und unter die Leute bringen, die dir gefallen. Nicht meine eigenen, sondern die von Fremden. Und das habe ich getan bis heute und es funktioniert einigermaßen, allerdings auch nur eben mit Hilfe meiner Frau und auch meiner Eltern. Ohne die ging es sicherlich nicht.
Aber Sie haben sich immer und ausschließlich auf Gedichte konzentriert. Es war nie mal ernsthaft die Überlegung zu sagen, ach, jetzt schreibe ich mal vom Gedicht eine Kurzgeschichte oder einen Roman oder was anderes.
Ich habe selber eine Erzählung auch verfasst. Nach meinem ersten Staatsexamen habe ich mir ein Ausjahr genommen. Da war mein Vater auch nicht erfreut drüber damals und habe gesagt, jetzt möchte ich mal was Längeres schreiben. Da gab es auch wirklich eine schöne Liebesgeschichte. Still Leben ohne Dichter hieß die. Ein schönes Hardcover-Bändchen in Leinenausstattung. Und ich hatte das unglaubliche Pech, dass der Verlag, bei dem dieser Band erschien, Kowalke & Co., der ein gutes Programm hatte, ganz junger Verlag mit sehr guten Büchern Konkurs ging. Also so, das heißt, also so genau wie mein Roman rauskam, ein halbes Jahr später ist der Verlag abgestürzt.
Aber rausgekommen ist er noch.
Und mit ihm rausgekommen ist er. Ich habe noch mehrere Schachteln im Keller. Rausgekommen ist er und liegt immer noch im Keller, aber er hat keinen guten Start machen können, leider. Und es war ein guter Verlag, traurig um diesen Schaden.
Da haben sie gesagt, jetzt dicht dich weiter, weil mit den Geschichten wird es doch nichts.
Also ich habe mir natürlich gedacht, bei Goldmann war ja das Erstaunliche. Ich habe für die mehrere Bücher gemacht als Student im Taschenbuchverlag, Originalausgaben. Und das Erstaunliche war, am besten sind die Gedichtbände gegangen, die ich da gemacht habe. Und mein Kollege Matthias Politiki, den ich ja bis heute noch sehr eng verbunden bin, hat mir immer auch mich darin bestärkt, das zu tun, was ich am besten kann aus meiner Sicht. Er hat gesagt, verzettel dich nicht, auch wenn du einige Kurzgeschichten geschrieben hast, schreib Gedichte, bleib lyrisch am Ball.
Jetzt kommt eine vermutlich ziemlich depperte Frage. Wie viele Gedichte haben Sie bis heute ungefähr geschrieben? Oder wissen Sie es sogar genau?
Ich habe mal begonnen, meine Gedichte tatsächlich zu ordnen, weil sich die ja unter Umständen zerstreuen. Man veröffentlicht bei einer Zeitung eins, man veröffentlicht in einer Zeitschrift eins, ein anderes wird überhaupt nie veröffentlicht. Ja. Und ich habe ja inzwischen eine kleine Struktur mit einer Angestellten seit 15 Jahren in meinem Verlag und ich habe tatsächlich meine eigenen Leute mal dran gesetzt, zumindest 20 Jahre von mir lyrisch nachzuverfolgen, in Excel-Tabellen einzugeben. Ich vermute mal, dass so 500, 600 sind, aber aus meiner Sicht sind es höchstens 200, 300, wo ich sage, die haben Bestand und ich habe natürlich noch viele Skizzen, die würden vielleicht für 1000 Gedichte reichen, aber ich bin kein Vielschreiber. Also so, wenn im Jahr mal 10, 20 Gedichte entstehen, ist das schon viel und davon können vielleicht dann 10 oder 15 auf Dauer bestehen von mir selber.
Und als Berufsbezeichnung steht im Reisepass?
Ich weiß gar nicht, steht da Berufsbezeichnung drin?
Also ja, so, wenn Sie eine reinschreiben müssten.
Schriftsteller wahrscheinlich oder vielleicht sogar Lyrikvermittler. Also so, das finde ich, weil ich, wie gesagt, ich schreibe ja, ich trage Gedichte vor, ich rezitiere, ich gebe Gedichte heraus, ja auch für andere Verlage, wie für DTV oder Reklam. Also schwer zu sagen, vielleicht Lyrikvermittler würde ich reinschreiben lassen.
Dann haben wir jetzt den passenden Musiktitel für Sie. Er heißt Longing for Poetry von Christine Klaas.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Martin Wagner im Gespräch mit
Anton Leitner lädt zum Gipfeltreffen der Poesie.
Und zu diesem Gipfeltreffen laden Sie ein, weil Ihre Zeitschrift, die Sie seit 20 Jahren herausgeben, Geburtstag hat, nämlich den 20. Das Gedicht geben Sie heraus. Erscheint einmal im Jahr. Da muss man ganz schön lange drauf warten. Sie müssen ganz schön viel arbeiten. Was ist denn die Idee hinter dieser Zeitschrift? Möglichst viele Gedichte zu einem Thema. Sie haben mir ein paar zukommen lassen. Das geht immer um ein Thema dann.
Also die ersten 7 Ausgaben waren offene Ausgaben, wie jetzt auch unsere Jubiläumsausgabe. Da wollte Matthias Politiki noch mal erinnern an die Anfänge, indem er gesagt hat.
Das ist Ihr Mitherausgeber.
Genau, mein Mitherausgeber in diesem Jahr. Ich habe 14 Jahre lang die Zeitschrift alleine gemacht, ohne Herausgeber. Die erste Ausgabe zusammen mit Ludwig Steinherr. Der hat dann mir irgendwann mal gesagt, ich muss alles unterschreiben können, was wir publizieren. Und der Herausgeber kann nie alles unterschreiben, was man publiziert, wenn er plural ist. Und dann haben sich unsere Wege als Herausgeber, nicht als Kollegen und Freunde, aber als Herausgeber getrennt. Ich habe die Zeitschrift 14 Jahre alleine gemacht.
Und mit Unterschreiben, wenn ich unterbrechen darf, heißt es auch, ich stehe hinter dem, was
genau,
da drin.
Genau, ich stehe da
und
absolut.
Und wie sehen Sie das? Sie veröffentlichen auch Gedichte, von denen Sie sagen, die gefallen mir vom Inhalt, vom Ton, wie sie gemacht sind, nicht so gut? Oder was heißt das für
Nein,
Sie?
Nein, also ich stehe schon qualitativ hinter den Gedichten, aber ich bin eigentlich nicht festgelegt auf eine bestimmte Richtung. Also für mich darf ein Gedicht lautlich sein. Wenn es gut ist, dann stelle ich das als gutes, lautliches Gedicht aus in meinem Museum der Poesie, wenn man so will. Und ich kann auch ein Haiku bringen. Steinherr ist auf eine bestimmte Art von Gedichten fixiert gewesen. Das heißt, ihn hat ein bisschen das plurale Prinzip der Zeitschrift gestört. Wir haben am Anfang auch mehr avantgardistische Texte gedruckt als heute, mehr kompliziertere Texte. Die Zeitschrift ist im Laufe der Jahre einfacher geworden, also von den Texten her klarer geworden. Aber gut, man wird selber auch älter. Ich war 30, als ich die Zeitschrift gegründet habe. Heute bin ich 50 und mit 50 schätzt man es, wenn jemand einen komplexen Sachverhalt auch einfach auf den Punkt bringen kann. Heute drucken wir mehr Texte, die wirklich auch Sachverhalte auf den Punkt bringen, die unterhalten.
Unterhalten, hat es dann auch die Auflage eigentlich gesteigert? Könnte man jetzt vermuten, wenn es am Anfang theoretischer, komplizierter war und jetzt auch sogar, Sie haben das Wort selber gebraucht, unterhaltender ist?
Nicht unbedingt, was aber mit einer Veränderung im Buchhandel zu tun hat. Mhm. Als wir angefangen haben, gab es noch nicht so diese Filialisierung im Buchhandel. Das heißt, es gab noch nicht Ketten, die gleich 700, 800 oder mehr Buchhandlungen haben. Und als kleiner Verlag ist es natürlich fast unmöglich, inzwischen in 700 oder 800 Filialen einer Buchhandelskette zu kommen. Die reden unter Umständen noch nicht mal mit einem. Man ist einfach zu klein dafür.
Wie hoch ist Ihre Auflage?
Wir haben begonnen 1993, als das erste Heft erschien, mit 1500, haben uns dann im Laufe der Zeit bis zu fast 10.000 hochgearbeitet, was natürlich sensationell war mit dem Erotik-Special im Jahr 2000 und sind okay. Dann wieder etwa auf 2.000 bis 3.000.
Hat Sie überrascht oder waren Sie sicher, Mensch, Erotik-Special, da ist auch
also
eine größere Auflage drin?
Ich habe mir schon gedacht, dass Erotik gehen könnte, aber dass sie so gehen würde, hätte ich mir nicht gedacht. Und es war ja auch gefährlich, denn Buchhändler hatten am Anfang ja sich geweigert, die Ausgabe zu verkaufen, weil sie sie für zu scharf hielten, was absurd ist. Sie ist nicht zahm, aber es sind ja lauter gestandene Dichter drin, ob Friederike Mayröcker, ob Ulla Hahn. Also die sind ja nun nicht als Pornografen bekannt. Und erst als ich sozusagen den Buchhändlern bescheinigt habe, dass sie doch ein bisschen nicht ganz so brüde sein sollen und es auch einige Medien aufgegriffen haben, ist die Zeitschrift dann im Handel gelangt.
Ich wollte gerade sagen, so ein kleiner Skandal hilft ja manchmal.
Er hat geholfen,
bringt Aufmerksamkeit.
Wobei ich habe ihn nicht, wie manche geglaubt haben, provoziert, weil ich dafür einfach zu wenig Mittel habe. Also ich habe eine echte Panik gekriegt. Wir packen die Bücher selber ein, die Zeitschrift, das Gedicht, gehen alle aus Wessling raus. Wir karren sie selber oft noch von Hand auf die Post oder auf die Postagentur inzwischen ja leider. Und einige Tage, nachdem wir alle rausgekarrt hatten, kamen die wieder. Bei dem Erotik-Special hat
mir... Ich blätter jetzt gerade mal drin rum.
Sie ist nicht unscharf, aber die kamen
doch,
wieder.
Doch, ist scharf gedruckt. Also ist scharf ich kann es lesen. Ich habe meine Lesebrille auf, dann geht es noch besser.
Es sind natürlich auch Bildgedichte.
Ist da eins drin, das Sie uns vorlesen wollen?
Ich kann mir schon eins aussuchen.
Gucken Sie mal, so, ja. Ob Sie eins finden. Hoffe, naja, wenn wir schon über das Erotik-Special reden. Ich wollte Sie eigentlich noch Ihr Lieblings...
Finde.
Haben Sie schon was?
Ja, ich habe gleich was gefunden. Von Christina Nelly Kuske, 1956 geboren. Oh Mann, du bist so, ich weiß nicht, nein, 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 wieso denn ausgerechnet du bist doch ein Schwein, ja, das bist du bist ein Schwein, das alle meine Trüffel findet.
Das ist aus dem
Erotik Special.
Aus dem Jahr 2000.
2000 von Das Gedicht vom Minnesang zum Cybersex. Geile Gedichte. Es gab damals, das fand ich unglaublich, als das dann ein bisschen zum Skandal hochkochte, eine Sonderseite in der Bundesausgabe der Bild-Zeitung. Ich glaube, das war auch einmalig in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mit Gedichten aus dem Erotik Special. Damals hatte Rudi Carrell noch eine Show. Mhm. 7 Tage, 7 Köpfe. Die haben sich 15 Minuten lang über diese Ausgabe unterhalten. Auf Vox in
also so viel PR kriegen Gedichte selten, oder?
Es war unglaublich. Wenn ich zum Edeka zum Einkaufen gegangen bin in unserem Ort, dann habe ich gemerkt, vorher war ein Tuscheln, der Leitner. Und als ich dann meinen Einkaufswagen an den Damen vorbeigeschwoben habe, war es plötzlich stumm. Also so, die hatten das.
Man muss sagen, sie leben in einem kleinen Ort am Ammersee,
genau,
in Wessling.
Oder in Wessling sogar einen eigenen See. Der Wessling hat einen eigenen kleinen herzförmigen See. Kleiner Ort mit 3 Dörfern, mit den 3 Dörfern zusammen etwa 5000 Einwohner.
Und die haben dann gedacht, was macht der Leitner für Schweinereien?
Da kennt schon jeder jeden, genau. Und natürlich der Mann von der Ärztin sozusagen, haben die Leute wahrscheinlich gedacht, was macht der da, was treibt der? Da war ich schon als halber Pornograf dann, also so verschrien im Ort und ausgerechnet mit Liebesgedichten.
Sie haben vorhin schon mal erwähnt, Sie haben eine Mitarbeiterin. Wie viele Leute helfen Ihnen, diese jährlich erscheinende Zeitschrift rauszubringen?
Ich habe seit 15 Jahren eine Angestellte, die Gabriele Trinkler. Ich habe sie kennengelernt auf einem Seminar. Ich veranstalte auch Lyrikseminare, zu denen die Leute bis aus Kanada inzwischen in unser kleines oberbayerisches Dorf kommen, um sich über ihre eigenen Gedichte auszutauschen. Gabriele Trinkler, wie gesagt, arbeitet bei mir. Dann habe ich noch mehrere freie Mitarbeiter. Im Prinzip würde ich sagen, arbeiten etwa 5 Leute für mich. Und ich bin der Einzige in meinem Betrieb bis heute, der sich aus dem Betrieb kein Gehalt entnimmt. Würde ich mir jetzt ein Gehalt entnehmen aus dem Betrieb, dann würde er vermutlich nicht mehr existieren.
Die schwarze Null schreiben.
Nicht mehr die schwarze Null schreiben.
Und ohne Ihre Frau ging es auch nicht, oder?
Ohne meine Frau und ohne meine Eltern ging es nicht. Und meine Frau musste natürlich auch mehr arbeiten, als sie sonst als Ärztin vielleicht schon viel hätte arbeiten müssen. Sie am Anfang, ich weiß nur, als sie angefangen hat, hat sie, glaube ich, 3 Monate oder 4 Monate im Jahr Notdienst gemacht, um mich sozusagen mit über Wasser zu halten. Und das noch neben einer laufenden Praxis, das war hart. Aber ich hoffe und ich glaube auch, es ist so, dass sie dann über die Lyrik-Szene, in die sie ja großen Einblick hat, und sie kennt ja viele Dinge, Dichter, die uns besuchen und wir sind.
Sie kennen natürlich einen Dichter besonders gut, genau. Und über der Frau sprechen wir eh gleich mal. Aber wie wäre es mit Bob Dylan? Können wir uns den zusammen anhören?
Gerne, einer meiner absoluten Lieblingssänger. Ich würde ihm schon lange den Nobelpreis für Literatur vergönnen.
Okay, Queen Jane wäre auch okay?
Absolut.
Dann hören wir es uns an. Anton G. Leitner ist heute unser Gast in 1:1 der Talk in Bayern 2. Ein Mann des Gedichts, der aber ohne seine Frau vermutlich nicht da wäre, wo er heute ist, nämlich kurz vor dem Gipfeltreffen der Poesie. Sie und ihre Frau hat, wie könnte es anders sein, die Poesie zusammengebracht. Erzählen Sie doch mal die Geschichte, weil das höre ich doch ganz gern.
Ich gebe ja Seminare, Literaturseminare. Mhm. Und das habe ich gar nicht selber gegeben, dieses Seminar, sondern da hat mich ein Literaturkritiker dazu eingeladen, der inzwischen verstorben ist, Paul Konrad Kurz. Der hat alljährlich Tagungen auf einer Burg in Franken gemacht, auf Burg Rodenfels. Mhm. Und da hat eine Tagung gemacht zum Thema Eros in der deutschen Gegenwartsliteratur, Trauma oder Traum. Und ich war als junger Autor... Kein einfaches Thema. Ich war als junger Autor für die Sektion Trauma zuständig. Und ausgerechnet auf dieser Tagung sitze ich im Burghof, ich weiß es noch wie heute, dieser Burg Rodenfels, und sitze mit einer anderen Autorin da, mit der Petra Bartl, eine Schauspielerin. Sie synchronisiert Michelle Pfeiffer in vielen Filmen, eine sehr attraktive Frau, und rede im Burghof mit ihr. Und da setzt sich meine Frau, heutige Frau, dazu, weil sie sich für Petra Bartl interessiert hatte. Und aus dieser merkwürdigen Dreierkonstellation, ich interessiere mich für die Petra vielleicht auch ein bisschen für mich, und meine Frau interessiert sich für die Petra. Aus dieser merkwürdigen Konstellation ist dann letztendlich die Beziehung zu meiner Frau entstanden, allerdings nicht vor Ort und nicht auf Burg Rodenfels, sondern sie ist später auf einen Ärztekongress nach München gefahren. Wir hatten auf Burg Rodenfels Adressen ausgetauscht und sie hat sich meinen Zettel, meinen handschriftlichen Zettel mitgenommen.
Waren das schon E-Mail-Adressen oder noch?
Das gab es dann noch gar nicht, da gab es keine E-Mails, auch ich glaube noch nicht mal Handys, also das war ja aus heutiger
Zeit.
Also
richtig so mit Briefe schreiben.
Das war man richtig wie am Mond unterwegs fast, wobei die Astronauten ja sogar eine Funkverbindung hatten, also man war wirklich weg von allem, also ohne Festnetzapparat war man nicht erreichbar. Und ich habe ja, glaube ich, wirklich auf, ich habe immer so einen Block dabei, wie auch mein Freund Friedrich Ani, und einen Stift, und da habe ich hier meine Koordinaten draufgeschrieben, und ein halbes Jahr später klingelt dann bei mir das Festnetztelefon und meine heutige Frau ist am Apparat und sagt, in München ist demnächst ein Kinderarzt, glaube ich war es damals, also sie war keine Kinderärztin, aber sie ist auf einen Kinderarztkongress gegangen, weil sie viele Kinder behandelt hatte, da würde ich hinfahren. Hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Und dann habe ich gesagt, komm doch raus zu mir, da ist schön am Land draußen, schön grün, gehen wir mal am Wesslinger See spazieren. Sie kam und ich glaube, ein Monat später oder zwei Monate später gab sie ihre gut gehende Arztpraxis in Saarbrücken auf. Und
es lag nicht am Wesslinger See, sondern an Ihnen.
Ich hoffe, also so, und war in Wessling. Also so dann, ab dann kam tatsächlich, ist umgezogen, ja. Haben alles aufgegeben.
Und Ihre Frau wusste, weil Sie haben es ja schon erwähnt, worauf sie sich einlässt, nämlich, dass sie mit ihrem Einkommen schon ihre Tätigkeit unterstützen muss.
Das, denke ich, wusste ich. Damals war ich auch noch hoffnungsfroher Rechtsreferendar. Also es hätte ja sein können, dass ich auch noch bei der Staatsanwaltschaft oder sonst wo Karriere machen würde. Mhm. Ich war ja noch sozusagen, wenn man so will, Beamter. Aber sie hat dann einfach auch gemerkt, wie ich leide. Ich war ausgerechnet übrigens auch noch, das war ja lustig, Rechtsreferendar beim Herbert Rosendorfer, dann in München am Amtsgericht. Kürzlich verstorben in Zivilsachen. Ich war viel mit Straßenverkehr beschäftigt, obwohl ich selber, wie viele Dichter, ein lausiger Autofahrer bin. Ich habe zwar einen Führerschein, aber
kann man sagen?
Ich kenne nur wenige Lyriker, die wirklich überhaupt Auto fahren oder die so Auto fahren, dass ich mit drin sitzen würde. Also so, und bei mir selber.
Gibt's dafür eine Erklärung?
Meine Frau meint, dass wir vielleicht so viel reflektieren und so viel nachdenken. Also wenn wir eine rote Ampel sehen, dann denken wir vielleicht schon, was ist sonst noch alles rot im Leben und nicht nur die Ampel. Und deshalb ist, glaube ich, besser, dass man uns Lyriker nicht an Steuer lässt. Und
also Ihre Frau fährt?
Meine Frau hat mir internes Fahrverbot erteilt. Ich habe sie, glaube ich, mal gefragt, dass ich auf eine Kreuzung eingebogen bin, was ich jetzt machen muss, weil von links Autos entgegenkamen. Und daraufhin hat sie gesagt, du fährst mir nie mehr Auto, lieber fahre ich dich.
Ja, das wird ja unglaublich gefährlich in München, wenn jetzt nächste Woche 60 Dichter in München sind und die fahren dann alle mit dem Auto hier rum?
Ich denke, die kommen mit dem Zug oder denke ich mal, oder sie haben Frauen, die sie fahren. Also so, das ist ganz erstaunlich. Frauen sind in der Hinsicht leidensfähig. Von Dichtern und bei Dichterinnen weiß ich es nicht, ob die vielleicht geschickter sind. Ich kann sein, dass die vielleicht sogar besser Auto fahren wie die männlichen Kollegen. Aber
ich glaube, sie müssen das mal thematisieren in ihrem
Das müsste man, genauso wie ein Einsatz von Alkohol, der bei mir keine Rolle spielt, aber der spielt sicherlich auch bei manchen Kollegen eine Rolle. Also so, das
aber nicht beim Autofahren.
Interessant. Ich hoffe nicht.
Also
Beim Dichten, ja. Also so, aber wie gesagt, beiden entsage ich mich. Ich trinke keinen Alkohol und ich fahre auch nicht Auto. Also insofern gehe ich schon mal zwei Risikofaktoren aus dem Weg.
Und das Leben in Wessling ist auch überwiegend risikofrei. Sie leben da bewusst auf dem Land, außerhalb von München, nicht in der Großstadt? Oder hat sich das eher so ergeben?
Also ich mag Wessling sehr gerne, aber ich bin ein geborener Münchner, habe auch viele Vorfahren in München, die kommen zum Teil aus der Au, Handwerkerfamilie. Mein Urgroßvater Josef Nemetz betrieb eine der ältesten Verzinnereien in München. Also mein Herz hängt genauso in München wie in Wessling. Meine Familie ist irgendwann nach Wessling, die Familie Leitner nach Wessling gegangen und da bin ich halt dann von der, mehr oder weniger auch, hat es das ergeben, dass ich dann halt auch dort aufgewachsen bin. Ich habe immer den Wechsel zwischen Stadt und Land sehr genossen. Also nur am Land möchte ich auf keinen Fall sein und nur in der Stadt auch nicht. Und dieses antike Ideal, zwischen Stadt und Land wechseln zu können, ist sehr gut. Wenngleich Wessling in der letzten Zeit fast vom Verkehr verschlungen worden wäre. Es ist sehr laut, es geht eine Startstraße mitten durch den Ort und ich habe mich dafür engagiert. Ich bin sonst eher jemand, der Bäume absolut liebt, aber ich habe mich engagiert, dass wir eine Umgehungsstraße kriegen, denn dieser Ort verliert seine Lebensqualität ohne diese Umgehungsstraße. Schweren Herzens habe ich mich dafür auch engagiert. Aber so, dass ich also hoffe, dass auch in Wessling bald wieder so ruhig ist wie sonst.
Im Gemeinderat
in München.
Oder wie haben Sie sich engagiert?
Ich habe ein Bürgerbegehren unterstützt, das für den Bau der Umgehungsstraße und habe das auch durch die Produktion eines Films unterstützt, den ich mit dem Kabarettisten Moses Wolf aus München gedreht habe oder drehen habe lassen von Richard Westermeier.
Arme Poet, der nur an seine Gedichte denkt, das sind Sie nicht, sondern Sie mischen sich dann ein.
Ich bin ein Praktiker und ich glaube, manche im Ort haben vielleicht gedacht, der schwebt in den Wolken und ich glaube, der Bürgermeister, den ich ja an sich sehr schätze, war schon überrascht, dass ihm ein Poet sozusagen einen Wahlkampf versauen konnte. Und er war gegen diese Umgehungsstraße, jedenfalls im Wege, wie sie realisiert werden
sollte. Jetzt fällt mir eins noch ein, was wir unbedingt machen müssen. Wir sprechen die ganze Zeit über Gedichte, über den Dichter Anton Leitner. Gibt es ein Lieblingsgedicht von Ihnen selber? Sie haben vorhin einmal geredet, Sie haben 500, 600 schon geschrieben. Was würde Ihnen da als Lieblingsgedicht, müssen wir einfach jetzt mal hören, ein Gedicht?
Also ich würde sagen, mein Lieblingsgedicht ist nach wie vor das Gedicht, das ich meiner Frau 1993 geschrieben habe, als wir schon verheiratet waren. Also ich habe sie nicht damit gewonnen mit diesem Gedicht. Kleine Weltrunde mit F heißt es und es ist auch eingegangen in das große deutsche Gedichtbuch, das der berühmte Kölner Literaturprofessor Karl Otto Conradi herausgegeben hat, der übrigens auch schon in Wessling mit mir ein Lyrikseminar gemacht hat. Kleine Weltrunde mit F. Alles, was ich brauche, um mich. Du willst sagen, bist der Halt, aber drehst dich mit mir im Kreis. Wir beschreiben uns selbst im Drehen erst richtig. Mann und Frau, bis das Karussell stillsteht, halten wir Stand.
Anton G. Leitner mit seinem eigenen Lieblingsgedicht. Wir sprechen noch ein bisschen mehr über Gedichte und das Verlegen von Gedichten. Also nicht, wenn man sie weglegt, sondern wenn man sie in Bücher bringt. Okay, zuvor noch Billie Holiday. They can't take that away from me. Heute ist ein Dichter unser Gast in 1:1 der Talk, Anton G. Leitner, Herausgeber der Zeitschrift Das Gedicht und Gastgeber beim Gipfeltreffen der Poesie. Was interessiert Sie denn auf dem Gebiet der Kunst noch? Würde ich gern wissen, nach dem Motto, lesen Sie dann auch Romane, den neuen Walzer, der jetzt die Tage erschienen ist oder was es so auf dem Markt gibt? Oder sagen Sie, nein, mein Thema sind Gedichte?
Also mein Thema sind im Moment auf alle Fälle vorwiegend Gedichte und bildende Kunst. Also ich interessiere mich sehr für Maler, bin mit Bildhauern befreundet, habe auch selber, mein Geldbeutel ist ja nicht groß, aber stottert das dann zum Teil den Künstlern auch ab, habe auch selber Skulpturen in unserer kleinen Wohnung stehen, die ist eigentlich vollgestellt mit bildender Kunst. Das ist so unsere vielleicht 70 Quadratmeter, die wir privat bewohnen, meine Frau und ich, in meinem Elternhaus unterm Dach. Also ja, ich bin eigentlich gerne auch auf Ausstellungen und ich bin ein Jazz-Fan, ich höre gerne Musik. Mein eigener Cousin Peter Wölpel ist ein bekannter Jazz-Fan. Jazz-Gitarrist und Professor an der Deutschen Popakademie in Mannheim. Also von daher gibt's schon, interessieren mich auch die anderen Künste, aber für Romane habe ich tatsächlich im Moment wenig Zeit, hoffe aber, wenn ich mal vielleicht ein bisschen weniger arbeite, wie ich das im Moment tue, dass ich auch dann die Bücher, die mir meine ganzen Kollegen schenken, die ja auch alle Romane schreiben, wie Friedrich Arni, wie Matthias Politiki, dass ich dann die Zeit habe, die alle zu lesen. Meine Frau liest die immer noch abends im Bett, sie ist auch sehr lange auf, aber ich schaue dann lieber abends dann einen amerikanischen, das muss ich sagen, Krimi an, weil wenn ich einen ganzen Tag Gedichte lese und mit Gedichten beschäftigt bin oder Kritiken schreibe zu Gedichten oder mit der Vermittlung von Lyrik auch, ich drehe auch Lyrikfilme, mit der Filmvermittlung von Lyrik beschäftigt bin, dann habe ich abends einfach keine Kraft mehr zu lesen.
Und das interessiert mich jetzt. Sie schreiben Kritiken, sagen Sie. Wie geht denn das? Sie haben 60 Dichter zu Gast bei sich jetzt bei dem Gipfeltreffen. Können Sie dann auch einen mal kritisieren nach dem Motto, lieber Kollege, dieses Gedicht ist dir leider nicht gelungen, reimt sich nicht, ist kein Argument heutzutage?
Es ist natürlich heikel. Ich habe den ein oder anderen Kollegen verrissen, was mir dann sofort die Kündigung meiner Zeitschrift, das Gedicht, viele Autoren lesen, die ja auch eingetragen hat, plus böser Beschimpfungen. Auf der anderen Seite habe ich im Laufe der Zeit, bin ich dazu übergegangen, eigentlich noch zu empfehlen. Das heißt, ich bespreche einfach bestimmte Gedichtbände nicht mehr oder wir besprechen bestimmte nicht mehr, sondern wir empfehlen welche. Und bei einer Empfehlung tut man ja auf keinen Fall jemand weh, vielleicht dann noch ein bisschen weh, indem man ihn nicht berücksichtigt. Aber es gibt ja im Jahr mehrere hundert Gedichtbände, neue. Und wenn wir dann natürlich, ist ja jedem klar eigentlich, dass wir eine Auswahl treffen müssen und dass wir nicht jeden besprechen können. Und da sind beispielsweise jetzt auch in der Jubiläumsausgabe 20 Empfehlungen drin, 20 Buchempfehlungen und
80 Nicht-Empfehlungen sozusagen.
Und vielleicht 220 Nicht-Empfehlungen und das ist tatsächlich ein Problem, dem
ich ausgesetzt bin. Sie haben jetzt was erwähnt, wo ich nochmal nachfragen möchte. Film über ein Gedicht. Thema andere Medien. Das Gedicht ist der Klassiker, das habe ich im Buch, schlage ich auf, lese ich. Aber wir wissen ja, dass die Buchhandlungen Probleme haben, E-Books und so weiter und so fort. Hat sich da auch bei Ihnen was geändert? Sagen Sie, ich muss jetzt auch auf andere Medien setzen? Ich kann nicht nur einmal im Jahr meine Zeitschrift rausgeben, sondern ich muss das als Audio anbieten, als Video anbieten.
Wir waren sehr früh im Internet, weil es mir immer wichtig war, sowohl junge Leser wie alte Leser. Also ich will alle Generationen, ich will keine Generation ausklammern. Mein Traum ist, dass der 14-Jährige das Gedicht genauso liest, die Zeitschrift das Gedicht genauso liest wie der 80-Jährige. Das ist mein Traum. Ob das immer in Erfüllung geht, ist eine andere Frage. Und um zumindest die jüngeren Leserinnen und Leser zu gewinnen, sind wir sehr früh ins Internet gegangen. Vor 15 Jahren, da waren wir die einzige Zeitschrift weit und breit im Netz unter der Adresse dasgedicht.de. Und im Laufe der Jahre hat sich dann daraus noch ein Shop entwickelt. Man kann dann, weil wir immer weniger in Buchhandlungen präsent waren durch diese Filialisierung, das heißt, man kann dann auch wirklich diese Zeitschrift bei uns selber bestellen. Aus diesem Portal hat sich noch ein Blog entwickelt, den es zusätzlich gibt, dasgedichtblog.de.
Das heißt, da kann ich mit Ihnen in Dialog auch treten?
Letztlich in
mit
Dialog.
Mit Ihnen oder mit wem?
Mit Ihnen, also mit unseren Mitarbeitern oder mit mir, also so in dem Blog. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter und wir haben inzwischen auch einen eigenen Lyrikkanal, dasgedichtclip.de auf YouTube und der wird erstaunlich viel angeklickt und auch von...
Da tragen dann Autoren ihre Gedichte vor oder was erwartet
mich da? Auf dasgedichtclip.de tragen Autoren im Originalton ihre Gedichte vor. Sie spielen sie auch ein bisschen. Ich mache diesen Kanal zusammen mit dem Filmer Richard Westermeier, der ja so ein bisschen aus der Kabarett-Szene kommt. Der hat mit Moses Wolf, mit dem Schauspieler Moses Wolf, die Wildbach-Toni-Folgen gedreht, hat auch eine große Erfahrung im Produzieren von Internetclips aus dieser Kabarett-Vorgeschichte, aus seiner Vorgeschichte im Kabarett. Und wie gesagt, also die Autoren brauchen auch einen gewissen Humor. Also wir stellen dann schon mal die Nora Gomlinger neben dem Grablichterautomaten und sie rezitiert neben dem ihr Gedicht oder wir setzen den Alfons Schweigert von den Münchner Turmschreibern auf den Bulldog und lassen ihm sein Gedicht von dem Bulldog zitieren, was natürlich seltsam ausschaut. Wir haben aber auch schon Schauspielerinnen.
Und läuft das gut? Da hat man ja schnell die Klickzahlen.
Also wir haben
das
in eineinhalb Jahren 120.000 Klicks, was natürlich für Lyrik enorm viel ist. Und einzelne Clips, die wir machen, erreichen so 5.000, 6.000 Treffer, was natürlich sehr viel ist und sehr freut. Und die Struktur ist auch interessant. Dieser Kanal wird von auch 30-Jährigen viel angeschaut, also letztlich auch von jüngeren Leserinnen
und Lesern. Also die Zukunft hat schon begonnen, aber das Gedicht einmal im Jahr veröffentlicht, nach 20 Jahren, jetzt Jubiläum, wird es weitergehen.
Das Gedicht ist im Zentrum meiner Arbeit. Ich sage immer, es ist mein Herzblatt und dieses Herzblatt wird ins Elektronische hinein verlängert durch den Blog, durch die sozialen Netzwerke und durch die Filme. Aber ohne das, ich denke mal, die Zeitschrift kann man mitnehmen, sie ist buchstark. Ich will, auch wenn ich Gedichte lese, auch wenn ich was anderes lese wie unsere Zeitschrift, ich will was dabei haben, ich will was Haptisches, also was anfassen können. Und ein E-Book wäre mir unheimlich. Ich habe ja eh schon mein Handy immer dabei. Und dann auch noch auf dem Handy Bücher lesen für Gedichte. Also Gesetz könnte ich mir gut vorstellen, dass man das auf einem Bildschirm liest oder auch Sachbücher, aber Gedichte eher nicht.
Aber Gedichte eher hören. Damit würde ich gern aufhören, nämlich Ihr Lieblingsgedicht. Nicht ganz einfach vermutlich, von wem stammt es? Können Sie sich für eins entscheiden?
Ich kann mich eigentlich deutlich für eines entscheiden. Einer meiner Lieblingsdichter ist der große italienische Dichter Giuseppe Ungaretti. Mein Vater hat mir das irgendwann als junger Bursche unter den Weihnachtsbaum gelegt, dieses Buch, ein Gedichtband, ein zweisprachigen von Ungaretti. Ich weiß nicht, warum er es getan hat. Er hat unbewusst, wenn er gewusst hätte, dass ich nicht Beamter werde, wäre er entsetzt gewesen darüber, aber er hat es getan. In diesem Gedichtband beispielsweise gibt es ein Gedicht, das heißt auf Italienisch Milumino Dimenso und die Überschrift ist Martina. Die Ingeborg Bachmann hat dieses Gedicht übersetzt mit Der Morgen, ich erleuchte mich durch Unermessliches. Ein ganz kurzes Gedicht. Ich finde es ungeheuerlich dicht, dieses Gedicht. Interessante Dialog zwischen Überschrift und den Versen. Wenn jetzt nur da stünde, ich erleuchte mich durch Unermessliches, würde man sagen, der Dichter ist größenwahnsinnig, was soll das, der ist erleuchtet. Wenn man aber dann das erdet, indem man der Morgen drüber setzt, dann stelle ich mir einen Sonnenaufgang vor, einen bombigen Morgen sozusagen. Ich erleuchte mich durch Unermessliches, der Morgen, ein Gedicht, das mich ein Leben lang begleitet und ich habe viele solcher Gedichte, die ich mir jederzeit in bestimmten Situationen aufrufen kann, auch im Trauerfall oder wenn ich an einem Grab stehe von einem Freund, was ja leider auch schon jetzt immer öfters passiert, je älter man wird, dann blitzen diese Gedichte, diese Verse in meinem Gedächtnis auf.
Also Sie müssen sie sich gar nicht aufschreiben und nachlesen, das können Sie auswendig.
Vieles kann ich tatsächlich inzwischen auswendig.
Das war 1:1 der Talk in Bayern 2, heute mit Anton G. Leitner, Dichter und Herausgeber der Zeitschrift Das Gedicht. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.